Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das ist die 13. Folge von unserem Format Europa erklärt. Ich bin Finn und arbeite beim EEZ in Rostock und wir machen europapolitische Bildung. Mit dabei?
Ja, hallo, ich bin Nele und heute wollen wir mit euch über das Thema Next Generation EU sprechen. Das Ganze ist ein Aufbauplan der EU, um gestärkt aus den vergangenen krisenreichen Zeiten hervorzugehen. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen reinen Aufbauplan, sondern die EU bezeichnet das Ganze sogar als richtiges politisches Instrument. Und geschöpft wird das Ganze aus einem sogenannten Wiederaufbaufonds der EU. Um genau zu sein, ist es das größte Konjunkturpaket, das die EU jemals verabschiedet hat. Aber bevor wir uns weiter mit Next Generation beschäftigen, möchte ich einmal ganz kurz erklären, was ein Konjunkturpaket überhaupt ist, weil das schon wieder ein sehr kompliziertes, schweres Wort ist. Und es ist eine Wortschöpfung aus der Politik, aus den Zeiten der Weltwirtschaftskrise von 2008, 2009. Und so ein Programm hat das Ziel, Wirtschaftswachstum zu fördern, um mit Einbußen aufgrund von krisenreichen Zeiten, also im aktuellen Fall, die Folgen der Pandemie, die Energiekrise und so weiter, umzugehen. Dabei werden sehr, sehr hohe Ausgaben auf der EU-Ebene getätigt, um letztendlich ja Probleme abzufedern. Es kann dabei zu direkten Hilfen kommen. Das bedeutet, die EU gibt einem Unternehmen zum Beispiel direkt das Geld in die Hand oder es werden zum Beispiel Steuern oder Sozialabgaben gesenkt. Das bedeutet, dass Unternehmen letztendlich günstiger ihre Waren herstellen können und somit entlastet werden. Gleichzeitig kann der Staat oder eben auch die EU die Nachfrage an den entsprechenden Produkten erhöhen, indem zum Beispiel Kaufprämien oder entsprechende Steuersenkungen verabschiedet werden. Das einzige Problem dabei ist, das Ganze birgt ganz schön viele Risiken. Es könnte zum Beispiel auch dazu kommen, dass Betriebe profitieren, die gar nicht wirklich Hilfe brauchen und der Wettbewerb sozusagen verzerrt wird. Auch Steuersenkungen für BürgerInnen zum Beispiel bedeutet nicht, dass es automatisch mehr Ausgaben gibt, denn die Menschen können eben das Geld, was sie zusätzlich haben, auch letztendlich für das Sparen verwenden und gar nicht in den Mehrkauf von Produkten stecken. Aber das nur am Rande.
Dann wissen wir jetzt, was ein Konjunkturprogramm ist und können einmal zurückkommen zu dem Konjunkturprogramm von der EU, um das es heute gehen soll, und zwar Next Generation EU. Und da gibt es eine Information oder es wird auf der Website von der Europäischen Kommission so beworben: Es ist eine einmalige Gelegenheit, gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen, unsere Volkswirtschaften umzugestalten sowie neue Chancen und Arbeitsplätze für unser Europa von morgen zu schaffen. Wir haben alles, was dafür nötig ist. Was ist das, was dafür nötig ist? Das ist ein Ausgabenpaket von 806,9 Milliarden Euro. Vom 27. Mai 2020, also in den Anfängen der Corona-Pandemie, und es ist ein befristetes Programm und die Aufstockungen, also dieses Budget, das ausgegeben werden soll, das soll im Zeitraum von 2021 bis 2027 ausgegeben werden. Das Ziel davon ist, dass die EU grüner wird, digitaler und krisenfester. Das geht also darum, die negativen Folgen, die die Corona-Pandemie hat und noch haben wird in der Zukunft, das ist ja bis 2027 angelegt, die sollen abgefedert werden und diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen sollen abgemildert werden, damit man besser durch die Corona-Pandemie kommt. Das Paket ist insgesamt in 7 Instrumente und Teilbereiche unterteilt. Und Nele erklärt jetzt mal den ersten.
Das erste Instrument ist der sogenannte Aufbau und oder die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. Unangenehmes Wort. Aber abgekürzt wird das Ganze mit ARF. Deshalb werde ich jetzt in nächster Zeit ARF verwenden, weil mir das Wort ein bisschen zu schwer ist. Aber um das mal kurz zu erklären, Fazilität ist die Möglichkeit, dass bei einem Unternehmen, das zum Beispiel einen Kredit braucht, ja, eben dieses Unternehmen diesen Kredit sehr leicht in Anspruch nehmen kann. Und Resilienz bedeutet einfach Widerstandsfähigkeit. Dieser ARF ist das Herzstück von Next Generation, denn da fließt sozusagen das meiste Geld rein. Und zwar von diesen ungefähr 800 Milliarden, 720 Milliarden, also wirklich ein großer, großer Teil. Die Aufgabe davon ist, dass der Kommission ermöglicht wird, Gelder für die Staaten zu beschaffen, damit die Länder entsprechende Reformen oder eben Investitionen tätigen können. Jedes EU-Land hat dabei eigene Prioritäten, wo das Geld letztendlich hingeht. Also manche fördern zum Beispiel den ÖPNV oder ihre Infrastruktur und andere setzen einen Großteil des Geldes eher für die Wahrung der biologischen Vielfalt ein. Wichtig dabei ist, dass der ARF in 6 Unterbereiche gegliedert ist. Diese sind einmal grüner Wandel, digitaler Wandel, intelligentes und nachhaltiges Wachstum, sozialer und territorialer Zusammenhalt, gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Widerstandsfähigkeit und letztendlich noch die Politik für die nächsten Generationen. Die Staaten müssen letztendlich der EU ganz genau vorlegen, welche Ziele sie mit den Geldern aus dem Fonds verfolgen wollen. Und jeder Plan, den jedes einzelne Land verfolgt, enthält gewisse Reformen oder eben Investitionspläne, die bis zum Jahr 2026 umgesetzt werden sollen. Durch die Kommission wird dann gewertet, wie in jedem Einzelfall das Ganze so vonstatten geht und das so läuft. Und letztendlich wird dann vom Europäischen Rat auf Vorschlag der Kommission hin genehmigt, wie viel Geld ein einzelnes Land dann bekommt.
Wie funktioniert der ARF? Also die EU zahlt bis zu 13% der gesamten Unterstützung im Vorfeld, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln von den jeweiligen Mitgliedsländern. Von dem Moment an gilt aber, je mehr Leistung das Land für die Umsetzung des Planes aufbringt, desto besser. Das heißt, es fließt also in regelmäßigen Abständen Geld, wenn dann die Ziele auch erreicht wurden, die dann angegeben wurden. Also wenn ein Land sagt, wir wollen die Biodiversität fördern damit hauptsächlich, dann müssen gewisse Ziele da genannt werden. Und je nachdem, wann dann diese Ziele erreicht werden, kommt dann auch mehr Geld, um das Ganze weiter vorantreiben zu können. Und diese Auszahlungen, die es da gibt, die können zweimal pro Jahr von den Ländern beantragt werden. So, wie wird das Ganze finanziert? Das ist da mehr so der brisantere Teil dabei. Der ein oder andere wird sich auch erinnern, dass es damals ziemlich regelrechte Diskussionen unter den Staats- und Regierungschefs der EU gab. Nämlich wird dieses Geld, die Kommission nimmt Kredite, also Schulden, jetzt haben wir das schwierige Wort gesagt, Schulden, nimmt Kredite auf den Kapitalmärkten auf und das wird dann durch das Budget der EU oder in das Budget der EU eingeflossen und dadurch kann dann dieses Extraprogramm finanziert werden. Und ab 2028 sollen die Staaten dann damit anfangen, diese Leihgaben zurückzuzahlen innerhalb eines Zeitraums, also von 30 Jahren. Das heißt, sie haben dann Zeit bis 2058. Das ist natürlich eine lange Zeit. So, und die Länder sollen durch diese Unterstützung der Europäischen Union auf den richtigen Weg gebracht werden, und zwar auf dem Weg in Richtung digitaler und grüner Wandel. Und es soll eine sozial integrative und eine nachhaltige Wirtschaft damit erreicht werden. Deutschland bekommt aus diesem Fonds 25,6 Milliarden Euro oder kann damit rechnen. Das ist ja, wie ja schon erklärt, ein fortlaufendes Programm und es wird dann zweimal pro Jahr maximal noch dazu ausgezahlt.
Ja, was auch mit den Mitteln aus dem RAF finanziert werden soll, ist das ganze Vorhaben um Repower EU, womit die Kommission auf die Störungen des Energiemarktes wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine reagieren möchte. Das Ziel ist dabei, einen gesenkten Energieverbrauch zu erhalten im Endeffekt, um saubere Energie voranzutreiben und eben Europa auch ein Stück weit in Richtung Energiewende zu bringen und dabei auch unabhängig von Russland zu werden. Für Repower EU, so wurde das 2022 beschlossen, soll ein extra Budget in diesem Fonds freigemacht werden. Und finanziert wird das Ganze auch aus anderen Fonds, unter anderem zum Beispiel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für Entwicklung des ländlichen Raumes. Aber mehr zu diesem Thema erfahrt ihr dann in der kommenden Woche bei unserer nächsten Folge. Das zweite Instrument neben dem ARF ist das sogenannte REACT-EU-Programm mit rund 50 Milliarden Euro. Und das ist eben damit auch der zweitgrößte Anteil an dem ganzen Paket. REACT-EU soll einen Beitrag leisten zur Bewältigung der sozialen Folgen, zum Beispiel der Pandemie. Und auch hier wird letztendlich versucht, eine grünere Wirtschaft zu unterstützen, indem sehr, sehr viel Geld investiert wird.
Kommen wir einmal zu unserem Bundesland hier in Mecklenburg-Vorpommern. 2021 und 2022 hat das Bundesland 72 Millionen Euro aus dem REACT-EU-Fonds bekommen. Und das Geld wurde dann auf unterschiedliche Schwerpunkte verteilt. Der erste Bereich ist einmal Infrastruktur im Bereich Gesundheit. Das ging hauptsächlich an die Universitätsmedizin in Rostock und Greifswald und für die Systeme dort für Krankenversorgung. Der zweite Bereich ist Tourismus und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Also mehr Qualität, mehr und bessere Angebote, also zum Beispiel, dass in Hotels ein größerer Fokus auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit und digitale Konzepte gelegt wird, um dadurch den Tourismus besser zu machen. Dritte Investition, Maßnahmen für Langzeitarbeitslose und davon bedrohte Menschen. Da wurde versucht, mit den Maßnahmen auf Probleme im Ausbildungsmarkt zu reagieren. Heißt, man möchte da Netzwerkbildung fördern und mehr Beratung zur Verfügung stellen und das besser koordinieren.
Genau, das dritte Instrument, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist ein sogenannter Fonds für einen gerechten Übergang. Dieser ist mit circa 11 Milliarden Euro dotiert und ist eine Möglichkeit der EU, Regionen konkret darin zu unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also die Grundlage dafür ist letztendlich der Green Deal. Das übergeordnete Ziel dabei ist, dass regionale Unterschiede ausgeglichen werden sollen, indem die lokale Wirtschaft gefördert wird. Also es wird zum Beispiel in saubere Technologien investiert, es sollen die Emissionen verringert werden und auch Industriestandorte sollen saniert werden, damit sie eben ökologischer agieren können. Dabei soll natürlich auch Personal, das dadurch potenziell seinen Arbeitsplatz verliert, umgeschult werden, damit die dann eben in anderen Betrieben, die dann eben nachhaltiger funktionieren, auch arbeiten können. Aus dem Fonds werden in erster Linie Finanzhilfen gewährt, um der Wirtschaft bei dieser grünen Energiewende zu helfen. Die Umschulung, die ich eben schon angesprochen habe, und die Eingliederung von Menschen bzw. arbeitssuchenden Personen, die von der Wende in der Wirtschaft betroffen sind, ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
Dann der vierte Punkt ist die Entwicklung des ländlichen Raums. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die profitiert auch von diesem Programm Next Generation und bekommt Zuschüsse in der Höhe von 8,1 Milliarden Euro. Die gemeinsame Agrarpolitik, da gibt es Maßnahmen, die im ländlichen Raum im Einklang mit sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit gefördert werden. Also langfristige Ziele davon sind, die Wettbewerbsfähigkeit von der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern, dass man das Ganze nachhaltig bewirtschaftet, den Erhalt der natürlichen Ressourcen fördert und eine ausgewogene Entwicklung der Wirtschaft, um auch letzten Endes die Arbeitsplätze langfristig zu erhalten.
Und wo wir schon mal bei Arbeitsplätzen sind, kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar InvestEU. Das soll helfen, Arbeitsplätze in der EU durch langfristige Finanzierungen in Höhe von 6,1 Milliarden Euro zu schaffen. Dadurch, dass die EU mit ihren Haushaltsausgaben ermöglicht, dass internationale und nationale Förderbanken besser mit ihrem Geld arbeiten können und das sozusagen gewährleistet wird, sollen dreistellige Milliardenbeträge in Form von privaten Investitionen ausgelöst werden. Dadurch erhofft man sich zumindest, dass sich dieses Geld dann letztendlich von selbst vermehrt und die Partner, die die EU hat, in wichtige politische Bereiche investieren. Es werden dabei einzelne Finanzinstrumente der EU vereint, um den Zugang zu Mitteln einfacher zu machen.
Sechstens ist das Horizont Europa Teilprogramm. Das ist ein Rahmenprogramm von der EU für Forschung und Innovation, das auch mit den gleichen Zeitraum hat wie Next Generation an sich, also von 2021 bis 2027. Da drinne werden dann technologische Innovationen gefördert, um, wir haben das jetzt schon ein, zweimal gehört, digitaler und nachhaltiger Wandel zu erreichen und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Kann man spaßeshalber sagen, das sind so ein paar Wörter, die sehr gerne in diesem Kontext benutzt werden und mehrfach wiederzufinden sind in EU-Programmen. Ja, für dieses Teilprogramm gibt es 5,4 Milliarden aus dem Next Generation Budget und damit sollen 100.000 neue Arbeitsplätze in diesem Forschungs- und Innovationsbereich geschaffen werden. Die EU erhofft sich davon, dass das BIP der Europäischen Union um circa 0,2% über 25 Jahre hinweg zusätzlich steigt. Also ganz nach dem Motto, wir investieren in Wissenschaft und dadurch entsteht Wohlstand.
Um die BürgerInnen vor den Katastrophen und Risiken weiter zu schützen, wurde auch der sogenannte Rescue EU Part geschaffen. Dieser umfasst eine Flotte von Feuerwehr, Flugzeugen, Hubschraubern, Evakuierungsflugzeugen, aber auch zum Beispiel einen sehr, sehr großen Vorrat an medizinischem Equipment, Feldkrankenhäuser und ähnlichem. Das Ganze umschließt auch Unterkünfte, Transport- und Logistikanlagen oder auch Energieversorgungsgegenstände für den Notfall, dass zum Beispiel im Falle einer nuklearen Bedrohung die Möglichkeit besteht, dass man die Menschen und die Umgebung dekontaminieren kann und eben auch Medizin vorhanden ist, um Gegenmaßnahmen bei den Menschen einzuleiten.
Da fallen mir doch direkt die Waldbrände in Griechenland auf den Inseln ein und auch in Frankreich. Da wird das natürlich direkt in Anspruch genommen worden sein, würde ich jetzt mal von ausgehen, ohne es nachgeschaut zu haben. Aber dafür ist es natürlich wichtig. Und wenn man dann, wenn der Wald dann schon brennt und man dann anfängt, sich darum zu kümmern, wo ist denn jetzt der Hubschrauber, dann ist das natürlich problematisch. So, kommen wir noch einmal zurück zu den Schulden. Normalerweise sollen, ich hatte es ja schon einmal angesprochen oder angedeutet, normalerweise sollen diese öffentlichen Ausgaben der Europäischen Union nicht über Schulden finanziert werden. Das war das erste Mal, dass auf dem europäischen Level Schulden gemacht werden. Heißt normalerweise oder vorher war das so, dass das maximal und die jeweiligen Mitgliedstaaten für ihre Haushalte sozusagen die Schulden aufnehmen. So, Ausmaß von den aufgenommenen Schulden im Rahmen von Next Generation. Das war also etwas völlig Neues, noch nie so vorher da gewesen ist. Also die Staaten haben sich dann auch nicht ganz einfach darauf geeinigt, dass diese Schuldenfinanzierung einmaliges Ereignis bleiben soll. Heißt, das wird jetzt hier kein Dauermodell. Das machen wir einmal, weil Corona auch eine besondere Situation war und ist. Und dementsprechend ist das kein Modell oder kein Instrument, das man jetzt mehrfach oder öfters benutzen möchte. Ist natürlich die Frage, was da für eine Krise dann kommen müsste, damit daran wieder gerüttelt wird. Aber das ist auf jeden Fall der Stand, auf den man sich geeinigt hat. So, diese Schulden sollen dann natürlich an einem späteren Zeitpunkt, wir hatten das auch erwähnt, 2057 sollen die zurückgezahlt werden. Bis dahin. So, Kritik daran gab es natürlich, weil mit dieser Vereinbarung hat die EU einen Schritt in Richtung Schuldenfinanzierung von ihren Ausgaben gemacht. Das ist natürlich ein Risiko, weil die Schuldenfinanzierung erstmalig für die EU ist und man vorher immer das mit den Einnahmen aus den Mitgliedstaaten und den Beitragszahlungen alles finanziert hat. Und dadurch hat man natürlich, wenn man keine Schulden hat, als EU, die Staaten natürlich schon, aber als EU hat man dadurch ja eine Abhängigkeit geschaffen, die man vorher nicht hatte, ne? Also ein neues Risiko. Ob das dann in der Zukunft nochmal so gemacht wird, das werden wir dann noch sehen. Aber es soll nicht wiederholt werden, so sagen wir es so.
Um das Ganze jetzt nochmal in einem kurzen und knackigen Fazit zusammenzufassen, ja, ist eigentlich erstmal zu sagen, gut, die EU hat wirklich ein milliardenschweres Paket verabschiedet, um auf die Folgen der Corona-Pandemie als Krise zu reagieren, um letztendlich eine wirtschaftliche Erholung in allen Mitgliedstaaten zu unterstützen. Die Ausgaben wurden allerdings zumeist erst nach der Krise getätigt und gar nicht währenddessen, haben aber natürlich trotzdem schon während der Krisenzeit die Mentalität und auch die Wirtschaft gestärkt.
Da würde ich einmal einhaken, weil man muss ja auch immer bedenken, Wirtschaft ist auch immer sehr viel Psychologie. Und wenn da jetzt, ob es jetzt eine Kriegserklärung an die Ukraine ist von den Russen oder ob es in den Nachrichten steht, da kommt eine Pandemie, dann ist das natürlich erstmal ein sehr, sehr schlechtes Signal. Und dadurch kann das dann, weil das dieses Signal ja von allen auch so angenommen wird, rauscht dann der Aktienmarkt und die Wirtschaft runter. Und mit so einem Signal kann man dann natürlich wieder den Weg nach oben zeichnen. Also.
Genau, danke für den Input nochmal. Ja, also was auch noch relativ spannend ist an dem ganzen Programm ist, dass es sich hierbei um so eine Verteilung von Geldern handelt. Also das Geld von Staaten mit einem recht hohen Pro-Kopf-Einkommen wird auf die weniger wohlhabenden Länder verteilt. Und das ermöglicht natürlich, dass es einen breiteren Spielraum für die Länder gibt, die eben vor allem weniger Wirtschaftskraft haben und eben auch psychologischer Effekt durch diese ganze Corona-Krise wesentlich mehr, ja, zu knabbern hatten an dem Ganzen.
Da würden mir direkt Italien und Spanien, also die Südeuropäer einfallen, die da in Brüssel zur damaligen Zeit, als man das verhandelt hat, sehr viel Druck gemacht hat. Auf der Gegenseite waren dann die sparsamen kleinen Länder, die sich da zusammengeschlossen haben. Soweit ich mich erinnere, war da zum Beispiel die Österreicher waren dagegen, die Niederländer und Länder, die sozusagen selber genug finanziellen Spielraum hatten, um sich selbst zu helfen. Aber man hat es dann geschafft, dass man gemeinsam schaut, dass man da eine Lösung findet.
Ein großer Vorteil, den das Ganze natürlich auch mit sich bringt, ist, dass die Mitgliedstaaten diese nationalen Ausgaben, die sie eigentlich haben, durch die ganzen Gelder, die sie aus diesem Next Generation Paket bekommen, ersetzen können und die Mittel, die dann eben dafür, ja, übrig bleiben, effektiv für andere Ausgaben oder eben Steuersenkungen oder den Schuldenabbau verwenden können. Also abschließend können wir sagen, Next Generation EU kann also als eine Art Verlängerung des EU-Haushalts bezeichnet werden, aber hat natürlich aufgrund dieser hohen erstmaligen Verschuldung auch viel Kritik abbekommen.
Das soll es aber auch schon gewesen sein zu dem Thema. Wir machen noch einmal schnell Werbung für den 9. Juni 2024. Da ist die Europawahl. Bitte hingehen und wählen. Sehr, sehr wichtig. Und ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche. Das Thema der nächsten Woche ist
Repower EU.
Repower EU, genau, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Und dann einmal noch der Hinweis auf unsere Internetseite, auf unsere sozialen Medien. Wir sind bei Facebook, X, Instagram und YouTube und ihr könnt uns dort gerne folgen und abonnieren. Und
ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.